0:4 gegen den HSV. Nur ein Ausrutscher oder Teil eines wiederkehrenden Musters? Antworten auch von einem prominenten Gast mit klarem Blick und langjähriger Linienerfahrung. Jetzt in der Heinerstube.
Hat die Chancemöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Ja, gute und herzlich willkommen zur Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Heute ausnahmsweise mit mir, Nick, als Moderator. Ich vertrete Stefan, der bei einer Familienfeier ist. Grüße an die Familie, lieber Stefan. Ja, nach dem 0:4 gegen den HSV gibt es natürlich auch bei uns Redebedarf über das Spiel, die Stimmung am Bölle und vielleicht ja aber auch schon über die große Linie nach der Saison. Ich freue mich dabei, wie immer, ganz starke Unterstützung zu haben. Zum Stammpersonal praktisch gehört ja Jakko. Gute Jakko, schön, dass du dabei bist.
Gute in die Runde, hallo.
Ja, und heute ist bei uns in der Heinerstube ein Mann zu Gast, den viele von euch aus dem Fernsehen bestens kennen, ob Sportschau, HR Sport, im Heimspiel natürlich. Markus Philipp, kann man schon sagen, ist eine der bekanntesten Sportstimmen des Landes. Und noch dazu, das sage ich wirklich als alter Kumpel von ihm, ein ganz netter Kerl. Und Markus hat eine ganz besondere Verbindung zu unseren Lilien. Er kennt das Böllenfall dort, die Höhen und Tiefen von Darmstadt 98 wie kaum ein anderer in der Medienlandschaft und begleitet den Verein seit vielen Jahren mit Herz, aber auch ordentlich Haltung. Und was viele in Darmstadt natürlich auch wissen, wenn Markus nicht gerade vor der Kamera steht, dann steht er auch gerne auf der Bühne als Sänger der Band Pfund. Und obwohl er heute Nacht noch bis, Markus, klär mich auf, 2 Uhr die Bühne gerockt hat, sitzt er bei uns hier in der Heinerstube hellwach, hoffe ich. Markus, schön, dass du da bist und Respekt, dass du trotzdem gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Gute, lieber Heiner. Hallo.
Wie spät war es denn gestern?
Ja, zu Hause war ich tatsächlich erst um 3:45.
Ach du Scheiße.
Ja, gut.
Okay. Umso besser. Siehst aber noch relativ frischer aus, muss man sagen. Dafür. Respekt. Naja, du, aber nach so einem 0:4 daheim gegen den HSV hätten wir es dir auch so nicht übel genommen, wenn du gesagt hättest, Leute, ich bleib lieber bei der Musik. Gibt's denn eigentlich irgendeinen Song in eurem Repertoire, der zu dem Spiel gestern gepasst hätte?
Oh, da fällt mir jetzt irgendwie gerade ein, der Eröffnungssong vom zweiten Set gestern war Bittersweet Symphony von The Verve. Das würde, glaube ich, so ein bisschen passen. Es war so ein bittersüßer Auftritt, glaube ich, denn in meiner Wahrnehmung war das ein bisschen zu hoch, das Ergebnis für den HSV. Es war eine verdiente Niederlage. Ob das dann jetzt 0:4 sein muss, weiß ich nicht. Das hätte auch locker 1:3 ausgehen können oder 2:3 oder 2:4. Aber ich glaube, diese 4-Tore-Unterschied, die spiegeln das Spiel nicht so ganz wider. Wenngleich es da auch echt gestern verschiedene Aussagen auch aus der Mannschaft und dem Trainerumfeld gab. Aber so bitter sweet, deshalb, weil nicht alles schlecht war gestern, aber am Ende natürlich doch auch schon zu erkennen war, dass da ein Aufstiegskandidat und wahrscheinlich ein zukünftiger Bundesligist am Böllenfalltor war. Und da muss man vielleicht auch einfach sagen, jo, dann verliert man halt auch mal so ein Spiel. Aber in der Klarheit habe ich es einfach so jetzt gestern nicht gesehen.
Kommen wir nochmal zu dir ganz kurz. Du hast ja wirklich eine echte und tiefgehende Verbindung zu den Lilien. Kannst du dich noch erinnern, wann ist denn bei dir so losgegangen mit der Liebe?
Also die ist tatsächlich noch aus Kindeszeiten, weil ich in Darmstadt geboren und aufgewachsen bin. Und ich hatte einen Nachbarn, der war 2 oder 3 Jahre älter als ich und der hatte eine Dauerkarte. Und das war dann ja Anfang der 80er oder sogar Ende der 70er noch. Da bin ich dann tatsächlich immer mit ihm hoch ans Bölle. Und dann ist er rein und dann hat er mir hinten am Zaun immer die Karte von sich durchgeschoben. Und dann bin ich mit seiner Karte ein zweites Mal rein. Darf man jetzt, glaube ich, sagen, weil es verjährt ist und mir keiner mehr irgendeinen Strick draus drehen kann. Aber das sind tatsächlich ja so ganz alte Erinnerungen und so richtig bewusst bin ich dann mit meinem Vater immer wieder gegangen und war dann auch Teil dieses dramatischen Nichtaufstiegs in der Relegation gegen Waldhof Mannheim, als er mich dann den entscheidenden Elfmeter nicht getroffen hat und dann irgendwie diese Aufstiegsträume auf einmal weg waren. Also ich habe tatsächlich, wie du vorhin auch schon einleitend gesagt hast, auch viele dramatische Zeiten mit den 98ern erlebt und jetzt natürlich in einer ganz anderen Funktion, trotzdem natürlich mit viel, ja, Emotionen. Ja, ich versuche immer eigentlich journalistisch sauber zu bleiben und das auch möglichst neutral zu betrachten. Aber es wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch mitfiebere mit einem hessischen Verein, mit dem Verein, der aus meiner Heimatstadt kommt. Mittlerweile wohne ich zwar in Oberramstadt, aber natürlich ist da die räumliche Nähe auch immer noch da und von daher ist die Verbindung schon noch immer sehr intensiv, sage ich mal.
Ja, gehen wir es mal chronologisch an. Gestern beim Spiel mit der Aufstellung, Jakob, also viele, und ich zähle mich da auch dazu, waren überrascht, dass Philipp Förster gestern in der Startelf stand für den zuletzt guten Luka Masaila, zumal wir ja wussten, was da auf uns zurollt mit Dompe und Muheim. Ich glaube, man kann sagen, die beste Außenbahn der Liga und eigentlich schon auf Erstliganiveau. Warst du auch so ein bisschen, na, sagen wir es mal vorsichtig, überrascht?
Ja, definitiv. Also ich hätte da schon Masaya gesehen in der Startelf. Waren wir, glaube ich, alle mit überrascht. Kann wahrscheinlich schon eine Trainingsleistung zufolge haben, die in der Woche stattgefunden hat, oder eine taktische Entscheidung, eine taktische Komponente, die Kofeld dann getroffen hat, als Förster für, ja, der eher den ruhigeren Ball hat, ne? Er erstmal ein bisschen die Übersicht verteilen kann, die Bälle. Und Masaya eher der ins 1 gegen 1 gehen kann, auch mal über die Außen eine scharfe Flanke spielen kann, sich reindribbeln kann in den 16er. Ja. Masaya kam ja dann auch erst relativ spät in der 80. Minute. Aber die Anfangsaufstellung, ja, das war eigentlich die einzige Überraschung, die ich dann auch wahrgenommen hatte.
Ja, also mir geht's auch mit Philipp Förster. Ich meine, wir waren ja alle am Anfang begeistert, haben gesagt, das ist ein Unterschiedsspieler, hat tolle Buden auch gemacht, wichtige Tore erzielt also irgendwie, ich finde, dass da auch bei ihm die Entwicklung wirklich nicht gut ist in den letzten Monaten. Ich bleib dabei, er wirkt für mich auch nicht wirklich austrainiert. Es gab so ein paar Situationen, wo du gemerkt hast, dass er auch von der Handlungsschnelligkeit nicht auf dem Niveau ist, was du gerade gegen so einen Verein wie den HSV brauchst. Wie siehst du denn Philipp, Markus?
Ja, mit meinem Nachnamen sehe ich ihn natürlich wunderbar, ja. Markus Philipp Förster. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, dass er großartig in die Saison reingekommen ist und da wirklich auch ein Unterschiedsspieler war. Hat, wie du, Jakob, schon gesagt hast, halt einen ruhigen Ball, hat sehr viel Spielübersicht, hat mir ausgesprochen gut gefallen, ist dann in ein Loch gefallen und ja, dass er dann eben auch mehrere Wochen nicht gespielt hat, das hat ja seine Gründe gehabt. Und ich weiß da ein paar Dinge mehr, die ich aber wirklich im Privaten behalten möchte. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für ihn. Und ich glaube, dass er da auch immer noch so ein bisschen dran zu knabbern hat, dass das insgesamt natürlich nicht gut ist für einen Spieler, wenn man dann über mehrere Wochen nicht dabei ist und dann auch nicht wieder von vornherein voll dabei sein kann. Ich glaube, das nagt so ein bisschen am Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass er ein sehr sensibler Spieler ist und dass er dann irgendwie immer mal wieder nach sich selbst sucht und wahrscheinlich auch wahnsinnig unzufrieden ist, wenn er selbst eben nicht seine Leistung abruft, von der er ja weiß, dass er sie bringen kann. Ich glaube, dann führt das eben auch ja zu so Nicklichkeiten. Also wenn man sich die Szene da mit Muheim gestern anschaut, wo sich die zwei dann wirklich da am Wickel haben gegenseitig, das sind dann so Situationen. Da merkst du, dass da eben andere Themen gerade für ihn irgendwo auch da sind und er sich nicht voll auf sein wirklich gutes Füßchen konzentrieren kann. Und das ist schade, weil damit natürlich schon ein bisschen Potenzial auch aus der Mannschaft rausgenommen wird.
Man muss ja auch sagen, die ersten 20 Minuten waren top. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das waren mit die besten 20 Minuten, die ich von den Lilien in der Saison gesehen habe, gegen so eine klasse Mannschaft. Ich finde, da ist alles aufgegangen, haben ein super Pressing gespielt, super Spielzeuge. Die Pille ist wirklich gelaufen. Es war zum Zungenschnalzen teilweise. Und es ist leider auch, und da sind wir wieder beim Thema wiederkehrendes Muster. Ich finde, sie belohnen sich dann häufig nicht. Also wenn dann nicht dieses schnelle Tor fällt, was ja auch schon passiert ist in der Saison, dann sind sie manchmal wie so ein Fähnchen im Wind und dann reicht häufig so ein Ereignis aus, um das Kartenhaus so ein bisschen und die Geduld auch zusammenbrechen zu lassen. Und gab ja die Riesenchance, ich meine, Littberg an einem guten Tag macht er das Ding, muss man einfach sagen, den muss er als Stürmer zumindest mal aufs Tor bringen, sagen wir es mal so. Und Korridor, auch ein bisschen schlechtes Timing, als er da abgesprungen ist, weil den kann er auch setzen. Also das waren zwei richtig dicke Dinger. Und dann vielleicht nochmal, Jakob, an dich. Hast du es auch so gesehen, die ersten 20 Minuten? Und war für dich auch dieses 0:1 so wirklich der Cut?
Ja, definitiv. Also wir waren da bis zur 23. Minute, als das Eckballtor gefallen ist, waren wir überlegen. Hamburg hat nicht gepresst vorne, hat uns spielen lassen. Wir haben die Räume genutzt, sind zu Großchancen gekommen. Littberg, ja, wahrscheinlich war er selbst so überrascht, dass er in dem Moment nicht im Abseits steht und dann auch, klar wird der Winkel jetzt ein bisschen scharf, aber da sind wir uns alle einig, normalerweise macht er, haut er die Kugel da ins lange Eck oder haut den voll oben in den Winkel, ins kurze Eck und dann steht es 1-0 und dann ist ein HSV in der Bredouille, ne? Und dann wäre es ein bin ich mir relativ sicher, ein ganz anderes Spiel geworden. Dieses 1:0 war wirklich ein Break fürs Spiel und auch für die Moral anscheinend, weil danach lief auch für Hamburg, für den HSV, einiges zusammen, was bei uns nicht mehr zusammenlief.
Markus, wie siehst du es?
Ja, exakt genauso. Das hat auch Florian Kohfeldt gestern nochmal im Interview mit uns in der ARD gesagt, dass dieses 1:0 natürlich so ein bisschen der Knotenlöser für den HSV war und umgekehrt natürlich die Statik vom Spiel verändert hat. Gar nicht mal so sehr durch das Ergebnis, durch die Führung, sondern in den Köpfen ist dann ein bisschen was losgegangen. Der HSV hat sich natürlich dann schon ein bisschen auf der, ja nicht Siegerstraße gewähnt, aber hat natürlich ein bisschen Sicherheit gehabt, hat sich dann auch ein bisschen weiter zurückziehen können, hat dann eben auch den Darmstädtern nicht mehr die Räume gelassen, die sie gebraucht hätten, um ihr Spiel aufzuziehen. Was ich da interessant fand, war, dass die 98er in der Vorwärtsbewegung auf eine Fünferkette umgestellt haben. Das heißt, Müller ist immer ganz weit zurück oder Papela dann auch. Und sie haben das Spiel extrem breit gemacht und haben versucht, somit dem HSV diesen Riegel zu knacken. Aber das hat eben auch nicht mehr funktioniert. Und da hat einfach das Gefühl bei den Hamburgern, glaube ich, dazu geführt, dass sie ja dann eine große Sicherheit auch ausgestrahlt haben. Und man muss sich das auch nochmal anschauen. Die Hamburger haben das wirklich extrem geschickt gemacht. Da hat sich Kohfeldt auch nochmal drüber geärgert natürlich. Denn klar, die Hamburger sind die beste Mannschaft bei den Standards. War, glaube ich, jetzt das 11. Tor gestern nach einer Ecke. Und damit sind sie halt einfach Ligaspitze. Und das wussten sie. Und Darmstadt ist umgekehrt ja auch in der Abwehr gegen Standards, glaube ich, das zweitbeste Team in der Liga. Und dass sie das eben nicht hinbekommen haben, da dann das zu verteidigen, lag auch daran, wenn man sich das nochmal anschaut, dass die Hamburger eben auch diese Ecken wirklich extrem klug geschlagen haben. Das war immer so, dass Vukotić an Selke gebunden war und damit war er immer ganz hinten, er war immer am langen Pfosten und damit war er vorne eben nicht am kurzen Pfosten derjenige, der dann eben die flachen Ecken irgendwie hätte wegverteidigen können und diese beiden Ecken waren flach, die waren eher halb hoch. Das heißt, Vukotić hätte, wenn er vorne gestanden hätte, die sofort weggeköpft. Aber Selke war immer am langen Pfosten, hat Vukotić somit weggezogen. Und das war wirklich taktisch eigentlich eine Meisterleistung, das muss man wirklich sagen. Und daraus ist dann eben dieses 1:0 entstanden und das ist 2:0 ja auch. Und damit hat Hamburg ja total effizient gearbeitet. Die haben ja insgesamt nur 37% Ballbesitz gehabt, haben halb so oft aufs Tor geschossen wie die 98er, aber waren halt wahnsinnig effektiv. Und das raubt dir dann natürlich auch als Gegner total den Nerv. Und mit dem 1:0 war dann, ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Spielfluss weg und auch der Mut bei den 98ern nicht mehr so groß.
Ja, ich musste auch nochmal einsteigen. Also bei den Standards, ich finde, das ist doppelt ärgerlich, weil die waren nicht nur hinten schlecht verteidigt, sondern die waren vorne auch hundsmiserabel schlecht. Und wenn wir darüber sprechen, warum sind wir in der Rückrundentabelle 17., also vorletzter, was ja extrem mau ist, dann liegt das mit Sicherheit auch daran, dass uns eine Stärke genommen wurde, nämlich auch die Offensivstandards. Wenn du siehst, wie ein Dompe, ein Muheim, wie scharf die Dinger reinschlagen, das ist mir ein absolutes Rätsel, dabei bleibe ich, wenn du den ganzen Tag einen Ball am Fuß hast, Profifußballer bist, dann musst du doch in Gottes Namen einen ruhenden Ball mit geschlossenen Augen dahin schlagen, wo du ihn haben willst. Und bei uns sind Flanken reingeflogen, das war nicht zum Aushalten, wirklich. Und das weiß nun jetzt wirklich jeder, dass alles auf Vukotić geschlagen wird und dass man da mal so eine Varianz reinbringt und ein bisschen weniger ausrechenbar ist. Aber es hat halt viel mit der Art und Weise, wie unsere Bälle fliegen. Das sind Mondbälle, da liegt der Schnee oben drauf, da ist null Druck dahinter. Dompe, die fallen runter. Also das musst du dir sehen, die Flugkurve sensationell, der ist runtergefallen. Jetzt kann man natürlich beim 0-2 sagen, ja, der Papela muss gegen den Schonlau verteidigen und der Müller steht hinter dem Königsdörfer. Ja, aber das Grundproblem ist ja schon, dass der Ball so scharf und scheiße zu berechnen war für die Verteidiger und da finde ich, da ich verstehe es nicht, weil wir arbeiten ja angeblich auch im Trainingslager im Winter, wurde ja extrem viel an diesen Standards gearbeitet und das ist, finde ich, unerträglich. Jakob, wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also das erste Tor, also der Eckball in der Entstehung hätte ja nicht entstehen dürfen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Ball, Gewuse vorm 16er, Clemens Riedel köpft unglücklich wieder ins Getümmel herein und dadurch entsteht eine Eckballsituation. Ja, muss nicht passieren, dann können wir darüber reden. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der Experte, was angeht von der Torwartposition her, ob er diesen Ball irgendwie, ob er im 5-Meter-Raum ein bisschen präsenter sein muss und eben der Ball, der sehr scharf in den 5-Meter-Raum kommt, also relativ nah am Torhüter, ob er sich vielleicht ein bisschen präsenter hinstellen kann und in dem die Flugkurve so ein bisschen antizipieren kann, um den Ball eben abzufangen oder Könnte man diskutieren. Ich habe es auf jeden Fall in meine Überlegungen mit reingezogen. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten Eckballschwäche leider nicht so wie die Saisons davor. In der Aufstiegssaison haben wir relativ viele Standards gemacht. Da waren wir einer der standardstärksten Mannschaften. Und diese Saison und auch letzte Saison in der ersten Bundesliga haben wir es leider nicht geschafft. Oder jetzt nicht mehr geschafft.
Ich gehe sogar noch weiter. Wir werden ja nachher noch über Tobi Kempe sprechen. Ich finde, seit Tobi Kempe haben wir niemanden mehr, der die Dinger gescheit schlägt. Und du hast ja eben auch hier dieses Zeichen gemacht, Markus. Ich glaube, dir liegt es auch auf dem Herzen, dazu noch mal was zu sagen.
Ich bin tatsächlich so bei dir, das ist ja teilweise, das ist ja kein reines Darmstädter Problem, muss man ja schon mal sagen, dass ruhende Bälle selbst in der Champions League teilweise so reingeschlagen werden, dass du dich fragst, was machen die eigentlich die ganze Woche, ist für mich ein Rätsel. Denn das muss man ja auch mal ganz klar sagen, diese ruhenden Bälle, das kannst du ohne die Mannschaft trainieren. Da holst du dir 3 Balljungs aus der E-Jugend, die sind glücklich, wenn du denen am Ende des Tages 3 Trikots unterschreibst und einen Ball mit deiner Unterschrift noch nach Hause mitgibst. Dann holen die dir jeden Ball, den du irgendwo hinschlägst, und du schlägst 200 Ecken oder 200 Freistöße. Das ist für mich ein absolutes Rätsel, wie das eben auch ein Spieler nicht als Eigenanspruch hat, zu sagen, okay, ich will, dass die Dinge halt wirklich da reinkommen, wie geschnitten Brot. Das finde ich tatsächlich auch immer wieder gruselig. Wie gesagt, kein reines Darmstädter Problem, aber, und das muss man dann in so einer Situation schon mal sagen, wenn du weißt, dass du eben spielerisch nicht mehr so präsent bist, wie du es zum Beispiel in der Hinrunde oder gegen Ende der Hinrunde warst, wo du wirklich ja auch spielerische Elemente reingebracht hast, dann musst du eben auch über solche Standards mal versuchen, ein Spiel zu ziehen, und dann musst du das halt auch nochmal ganz entscheidend trainieren. Und das war, glaube ich, auch gestern so gar nicht mal so eine versteckte Kritik, sondern die war eigentlich sogar sehr deutlich von Florian Kohfeldt, der uns gesagt hat, auch am ARD-Mikrofon, dass er halt Weltklasse-Basics haben möchte bei den Darmstädtern. Das ist das Ziel, was er für die nächste Saison ausgegeben hat. Er will die Basics Weltklasse, das hat er mehrfach gesagt. Er hat das Wort wirklich verwendet. Ich wollte ihn jetzt da nicht festnageln und fragen, ob er sich jetzt zukünftig mit Barcelona messen möchte. Aber er hat wirklich dieses Wort mehrfach verwendet. Und damit meinte er zum einen die Standards, die Standardverteidigung, aber auch die letzten 2 Gegentore. Klar, du machst dann ein bisschen auf gegen einen HSV, um dann noch vielleicht ein Tor zu schießen oder bestenfalls 2, um zum Ausgleich zu kommen. Aber dann darfst du trotzdem eben nicht solche Stellungsfehler haben und so ins offene Messer laufen. Das hat ihn sehr geärgert gestern, und an diesen Basics möchte er arbeiten. Und deswegen hoffe ich, dass er es auch nochmal so sich zu Herzen nimmt und dass wirklich die Standards einfach einen neuen Schwerpunkt bekommen. Denn da ist jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, nicht mehr so wahnsinnig viel passiert.
Ja, also mir geht's auch so, wenn du siehst aber auch, was der HSV dann reinschmeißt in der zweiten Halbzeit, Feray, Glatzel, Sahidi, das ist einfach ein Wahnsinn. Also das hat ja auch nochmal in dem Spiel nochmal eine andere Statik gegeben. Feray hat ja 2 Tore vorbereitet, und zwar messerscharf hat er die dahin gespielt, wo er sie haben wollte. Wobei ich da den Clemens Riedel, den wir ja immer wieder sehr schätzen und würdigen, und Darmstädter Jung, und das steht alles auf der Habenseite, aber er hat halt schon auch noch ein paar Wackler drin, das muss man sagen. Und was so Grundgeschwindigkeit betrifft, finde ich auch deutlich Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob er da an der Schnelligkeit noch arbeiten kann. Und gestern, das fand ich echt schlecht verteidigt, weil er hatte 50 Meter lang Zeit, sich eigentlich nur auf den Davy Selke also auf seinen Mann zu konzentrieren. Und das verstehe ich nicht. Es war völlig klar, Feray wird auf Selke geschlagen. Es war so klar wie Kloßbrühe. Also muss ich mich doch an den orientieren und an dem dranbleiben. Und dann macht er noch einen Schritt und will, ich glaube, dem Müller oder wem auch immer zur Hilfe kommen. Völliger Quatsch. Und Feray macht es dann halt auch gut und eiskalt ausgespielt. Also da hast du schon gesehen, da waren wir manchmal wirklich so naiv im Vergleich zu dieser Klasse vom HSV. Und wenn du dann noch so, wenn alle Angreifer wie gestern, muss man echt sagen, Hornby, Littberg, Förster, alle so einen gebrauchten Tag haben, dann geht's halt auch mal 0-4 aus. Aber gut, aber einen Satz muss ich noch loswerden, und da kannst du vielleicht auch, Markus, nochmal was kurz berichten. Es ging ja hoch her an der Linie gestern. Mein Sohn, der Moritz, hat am Sky-Mikro gehört, wie der Kohfeldt wohl laut Betrug gerufen hat in Richtung der 4. Offiziellen. Soweit gehe ich nicht. Ich fand gestern nur, Patrick Alt war der schlechteste Mann der Schiri auf dem Platz. Und zwar dieses gesamte Schiedsrichterteam. Ich finde, die waren völlig überfordert. Also ihr wisst ja schon von den letzten Einerstuben, ich und Schiedsrichter, das wird, glaube ich, kein freundschaftliches Band mehr werden. Also Schiri-Obmann wäre nichts für mich. Aber ich würde mal gern von dir wissen, hast du mal mitbekommen, weil da ging es ja wirklich an der Seite, wurde ja permanent mit dieser vierten Schiedsrichterin auch gesprochen. Was ist denn da so gefallen? Hast du da irgendwelche Insider-Informationen?
Hey Leute, super, dass ihr die Heinerstube guckt. Aber uns ist aufgefallen, dass viele von euch uns noch gar nicht abonniert haben. Das ist nur ein kleiner Klick für euch. Wirklich nur ein kleiner Klick. Für uns ein Riesenfortschritt, um noch professioneller zu werden. Deswegen gebt euch einen Ruck, abonniert uns oder werdet sogar noch Kanalmitglieder. All das hilft uns hier, noch professioneller, noch besser zu werden. Vielen Dank.
Nee, da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Alles andere wären jetzt Vermutungen. Ich stehe ja immer mit unseren Kameras hinter den Toren jeweils. Ich stand jetzt immer hinter dem Darmstädter Tor, weil wir Miro Muheim beobachtet haben für die Sportschau. Und deswegen habe ich von diesen Auseinandersetzungen an der Seitenlinie gar nichts mitbekommen. Ich habe dann hinten raus in der Mixzone nochmal so ein bisschen nachgeschnuppert. Aber das ist, glaube ich, so der typische emotionale und Affekthandel, der dann da passiert. Das war also in der Mixzone und nach dem Spiel kein großes Thema mehr, außer bei den Zuschauern. Die haben den Schiedsrichter, als er dann da in die Katakomben ging, teilweise wüst beschimpft. Aber seitens der Offiziellen gab es da überhaupt kein Nachtreten mehr. Ich glaube, das sind einfach so die kleinen ja, Machenschaften an der Seitenlinie, die so ein bisschen dazugehören. Ich bin sowieso immer so ein bisschen, ja, du sagst jetzt, das war der schlechteste Mann auf dem Platz. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich dazu neutral, als dass ich jetzt dafür irgendeinen oder gegen einen Schiedsrichter ein Plädoyer ablegen möchte. Ich glaube immer nur, dass das alles zusammenspielt. Auch wir kriegen so wenig mit, auch wie die Spieler auf den Schiedsrichter einreden. Also was da für ein Trash-Talk auf dem Platz passiert, das ist unglaublich. Und man muss sich mal eine Szene, die habe ich tatsächlich dann sehr genau mitbekommen, wie Muheim diesen ersten Eckstoß reinbringt. Da kommen gerade Auswechselspieler von Darmstadt 98, beziehungsweise Ersatzspieler, kommen vom Aufwärmen und laufen an dieser Eckfahne vorbei. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber da ist ein Trash-Talk gelaufen. Leute, 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 da ist dann auch der Linienrichter eingeschritten und hat gesagt, Jungs, lasst den Muheim jetzt mal in Ruhe seine Ecke da schießen. Die bestraft er dann auch noch die Darmstädter, indem er genau dieses 1:0 vorbereitet. Aber da passieren so viele Sachen, die wir, glaube ich, auch nicht mitbekommen gegen den Schiedsrichter. Es gibt ja verschiedene Dokus, wo ja mit Mikrofonen gearbeitet wird. Also ich möchte ehrlich gesagt kein Schiedsrichter sein. Und natürlich ist der dann im Fokus, wenn es eine Fehlentscheidung gibt. Aber wie viel die auch richtig und gut machen und mit Besonnenheit entscheiden und wie viel auch auf die einprasselt. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit so einer Kritik, vor allem wenn man nicht genau weiß, was wirklich gelaufen ist.
Hast du recht. Gut, dass du ein bisschen Diplomatie hier reinbringst. Ich schieße da was hin. Also ich war aber auch schon früher als Fußballer so. Ohne gelbe Karte. Ich war also wirklich immer zweistellig, weil ich immer gemeckert habe. Es ist einfach ich und Schiedsrichter, das war noch nie ein freundschaftliches Band. Und einmal hat er Fingerspitzengefühl, finde ich, bewiesen, dass er Woko nicht rot gegeben hat. Weil ganz ehrlich, ich habe wirklich gedacht, der beißt dem in den Hals.
Das war ja Wrestling auf dem Fußballplatz. Also die, die sich an die Gurgel gegangen sind, weil mich das Schweigen der Lämmer erinnert gefühlt. Das beißt der dem jetzt irgendwie noch was ab oder was? Das war ja irre. Ja, also bin ich bei dir. Ne? Da hätte Hugo, glaube ich, echt sich nicht beklagen können, wenn er da mehr bekommt. Ja.
Ja. Und dann auch um das Spiel, ich glaube, da können wir dann auch gleich einen Haken dran machen, aber Jakob, für mich so ein zweiter Break war, und der geht fast so ein bisschen unter, als Gui Bueno sich verletzt hat. Da hat man mal gesehen, was der Junge für einen Wert hat. Ich finde, der macht so viel Alarm auf seiner Seite. Und ganz ehrlich, für mich, also nichts gegen den lieben Papela, den wir häufig auch schon kritisiert haben, aber ist ein anderes Spiel gewesen. Und da waren wir wieder bei dem Punkt, Nürnberger in der Viererkette. Ich mag ihn einfach nicht da. Er ist für mich kein Außenverteidiger. Und für mich war das ein totaler Bruch wieder. Er hat ganz oft, also auch bei anderen Riesenchancen, die ich mir nochmal angeschaut habe, ist alles über seine Seite gekommen in der zweiten Halbzeit. Er hat nicht diesen Mannkontakt, den du brauchst als Außenverteidiger. Er ist ein feiner Fußballer, der aber im Zentrum seine Stärken hat, weil er halt auch einen guten Wumms hat. Gehe ich da zu kritisch mit ihm ins Gericht, weil wir wollen ja irgendwann mal Kofeld auch die Frage stellen, in Gottes Namen, warum siehst du in ihm so einen eher einen Linksverteidiger? Das verstehe ich nicht, es geht mir nicht in den Kopf rein.
Ja, absolut. Ich sehe das genauso. Also das Problem war ja, dass 1-0 ist gefallen und 5 Minuten später verletzt sich Bueno. Ich glaube, das waren beides so Schlüsselmomente, wo du dann halt dann als Trainer dann halt umstellst und Nürnberger auf die Außen und dann Papela ins Zentrum rein und dann wusste ich schon in dem Moment, ach scheiße, die gute Anfangszeit, die wir jetzt hatten, die könnte jetzt zunichte sein. Weil das macht ja auch was mit den Köpfen. Auch Nürnberger, der sich ja eher im Zentrum sieht, wenn du dann als Spieler dann, na, jetzt muss ich auf die Außen gehen, weil sich unser Spieler verletzt hat. Wir waren ja schon froh jetzt in den letzten 2, 3 Spielen, als das jetzt endlich zur Startformation gehört hat, dass Mourinho auf der Außen war und Nürnberger im Zentralen. Und das hat echt super harmoniert. Die beiden haben sich auch abgewechselt, wenn eben mal ein Spieler in der Vorwärtsbewegung war. Und ich finde, die beiden haben auch eine super Agilität und bringen die auf den Platz und können Passspiel aufbauen und macht einfach Spaß, den zuzugucken. Und ich hoffe auch, dass wir mit Bueno über das Jahr hinaus, dass wir ihn auch in der nächsten Saison bei uns bei den Linien sehen.
Blicken wir mal kurzfristig voraus. Jetzt haben wir ja wieder so ein Highlight-Spiel beim FCK, volle Hütte. Viele Darmstädter werden auch hinreisen auf den Betze. Ausgerechnet ohne, finde ich, den zuletzt Besten bei uns, nämlich Müller. Der hat einen tollen Job gemacht in den letzten Spielen und natürlich auch Vukotić, war eine Kante hinten drin, beide gelb gesperrt. Und ich äußere jetzt mal eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, an der Eckfahne bei Muheim könnte auch ein Kai Kleefisch dabei gewesen sein. Und es klingt ja so, als würde er tatsächlich Kai jetzt spielen lassen, mal 60 Minuten zumindest, hat er, glaube ich, gesagt. Markus, hat der für dich auch tatsächlich also ist es wirklich so ein Schlüsselspieler für das Spiel der Lilien, muss man sagen, auch von der Mentalität her.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Vor allem von der Mentalität her ist er, glaube ich, extrem wichtig für die Mannschaft. Und das hat Kofeld ja auch immer wieder gesagt, dass der dann halt auch fehlt in so kritischen Situationen. Ne? Ich meine, Marcel Schuh ist hinten natürlich auch jemand, der pusht, der natürlich die Mannschaft auch antreibt. Aber das ist als Torhüter natürlich immer extrem schwierig. Er macht das schon sehr gut, finde ich. Aber du brauchst dann auch so jemanden wie ein Kai, der dann eben, ja, der Mannschaft nochmal auch mit einer Grätsche oder mit irgendeiner heftigen Aktion, sage ich mal, auch ein Zeichen setzt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass er jetzt dann auch wieder zurückkehren kann. 60 Minuten hat Kofeld gestern auch nochmal tatsächlich gesagt, trauen Sie ihm zu. Und ja, natürlich, du veränderst jetzt die Statik schon wieder, ne? Durch diese 2 Gelbsperren. Bueno weiß man ja auch nicht, kann er wieder spielen? Ist er schon wieder fit dann nächste Woche? Also da könnte es schon sein, dass 3 ganz, ganz wichtige Säulen in dieser Mannschaft fehlen. Ja. Und dann liegt halt schon gleich wieder ein relativ großer Druck auch auf Kleefisch. Und das muss man dann auch wieder sehen. Ja, kann er dann diesen Druck standhalten? Kann er den körperlich standhalten? Wie lange kann er wirklich dann spielen? Ja, ist keine einfache Konstellation und es wird sowieso eine aufgeheizte Stimmung in dem Stadion sein. Kaiserslautern will ja, glaubt ja immer noch dran und kann ja auch dran glauben, vielleicht doch nochmal oben anzuklopfen. Dann Thorsten Lieberknecht. Ja, ich meine, allein das sind ja Konstellationen. Das kann man sich ja fast nicht schöner ausmalen als Drehbuch. Und ich glaube, dass da am Betze richtig was los sein wird. Und dann muss man aufpassen, dass man auch nicht overpaced, auch als ein Kai Kleefisch, sondern dann trotzdem eben das spielerische Element auch mit einbringt. Also das ist eine knifflige Nummer. Das ist eine ganz knifflige Nummer nächste Woche.
Markus, lass uns doch auch schon mal, es ist ja dann das vorletzte Spiel, schon gemeinsam auf die Saison der Lilien blicken. Diese Verletzungsmisere zieht sich ja wie ein roter Faden. Es ist ein fürchterliches Auf und Ab, finde ich, gewesen. Also es hat uns alle, glaube ich, emotional an Grenzen gebracht. Mit echten Highlights, ich sag nur FCK, Köln zu Hause, aber auch vielen bitteren Momenten, Sorgen um den Klassenerhalt. Jetzt am Ende Rückrundenplatz 17 ist nicht gut, haben wir vorhin schon gesagt. Unterm Strich steht aber auch Worst Case vermieden, Klassenerhalt geschafft, was in dieser Liga, wie wir ja sehen, wo vielleicht auch noch Schalke hinten reinrutschen kann, keine Selbstverständlichkeit ist. Wie blickst denn du zurück auf die Saison? Was hat dich überrascht und vielleicht aber auch doch sehr enttäuscht?
Also am Ende hat mich irgendwann gar nichts mehr überrascht. Nehmen wir mal nur diesen Spieltag, dass Magdeburg als noch möglicher Aufstiegskandidat zu Hause gegen Münster 0-5 verliert. Ich glaube, das ist so sinnbildlich für diese zweite Liga. Das ist unfassbar gewesen, diese Saison. Also, was da los war, wie eng das zustande kam, alles. Also, wir waren mit den 98ern immer auch, es ging immer noch mal fast um den Aufstieg am Anfang. Das heißt, nach den ersten Spielen unter Lieberknecht, dann mit Kofeld, diese Kehrtwende. Das war ja schon emotional total schwierig, das irgendwie einzuordnen. So auf einmal kann diese Mannschaft ja doch spielen und man kann sogar über den Aufstieg wieder nachdenken. So, dann gehst du mit einem relativ guten Punktepolster in die Winterpause und dann spielst du eine Rückrunde, zumindest ist ein Beginn von dieser Rückrunde, der ja sehr viel schlimmer hätte nicht sein können. Und also diese Sinuskurven, die diese Saison bei den 98ern mit sich gebracht hat, das ist, glaube ich, auch eine emotionale Herausforderung für alle gewesen. Und ich freue mich sehr, 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 weil du es ja vorhin schon gesagt hast, aufs Heimspiel morgen, denn Marcel Schuhn wird morgen bei uns zu Gast sein. Und das ist ja jemand, der sein Herz nicht nur auf der Zunge, sondern im ganzen Gesicht trägt. Dem siehst du ja alles an und ab, was los ist. Und da bin ich sehr gespannt. Er ist ja zum Glück auch ein sehr offener Typ, was er uns da morgen erzählt. Denn ich glaube, das war wirklich für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung, ja. Klar, der Abstieg aus der Bundesliga, dann dieser Einstieg mit diesen vier Spielen und das 0-4 gegen Elversberg, meine Güte. Und dann hast du auf einmal eine Trainerdiskussion, die niemand für möglich gehalten hat, sondern alle waren irgendwie auch Lieberknechte in dieser Mannschaft, in diesem Verein. Und dann musst du diese Entscheidung fällen. Dann kommt Kohfeldt, von dem alle so gesagt haben, boah, diese, Entschuldigung, das weiß er auch, glaube ich, selbst, diese graue Maus soll jetzt also diesen Verein retten. Wie soll das denn funktionieren? Dann funktioniert das, dann kommt aber wieder eine Delle. Also dieses Auf und Ab, meine Güte, er hat es gestern Kohfeldt als turbulente Saison bezeichnet und ich glaube, das trifft den Nagel ganz schön auf den Kopf. Das war schon sehr anstrengend für alle Beteiligten.
Ja, und Florian Kohfeldt hat ja viel in kurzer Zeit auch verändert, so in der Ansprache, im Spielstil, in der Haltung, auch zur Mannschaft. Und wir waren ja alle begeistert, dass auch so irgendwie mutiger Fußball propagiert wurde, Spielaufbau. Aber es gab dann auch wieder Phasen, wo wir uns gefragt haben, ja, wo ist die Struktur, die Zielstrebigkeit, wo ich auch manchmal das Gefühl bei Kohfeldt hatte, dass er auch ein bisschen ratlos war, vielleicht aber auch nicht die Optionen hatte, dann groß was zu verändern, weil ich war am Anfang von seinem aktiven Coaching so begeistert, dass der im Spiel häufig auch noch so Rädchen gedreht hat, Veränderungen vorgenommen hat, wurde gemerkt, dass, hey, der ist echt aktiv bei der Sache. Ich glaube, fehlte tatsächlich personell dann auch ein bisschen irgendwie die Möglichkeit, groß was zu verändern. Jakob, wie hast du, und du bist ja auch so ein bisschen aus dieser Fansicht, du hast gestern wieder, denke ich mal, auf der Gegengerade gestanden, oder?
Gestern war ich leider nicht im Stadion.
Ach schade, aber sonst bist du ja sehr nah auch an den Fans dran. Ich habe so das Gefühl, auch Kohfeldt musste erstmal ankommen nach diesem Emo-Trainer Lieberknecht, der Mathematik, ehemaliger Mathematikstudent Florian Kohfeldt. Das war schon hart, aber hast du auch so das Gefühl, der ist längst in der Kurve auch angenommen worden? Geliebt ist ein großes Wort, aber zumindest mal positiv angenommen worden.
Ja, also ich meine, Thorsten Lieberknecht war ja schon so das Idol der Fans und die waren alle sehr verbunden und dann wird er ganz unglücklich entlassen, dann kommt der Kohfeldt und jeder kennt nur seine Vita, ne, in Wolfsburg und dann in Belgien und dann bist du ja nicht wirklich voll überzeugt, aber ich glaube, er hat es geschafft, auch das Band zwischen Mannschaft und den Fans wiederherzustellen, was ja auch nicht einfach gewesen ist nach dieser verkorksten Bundesliga-Saison und den Start in der zweiten Bundesliga. Durch die fulminanten Siege gegen den SNFC Köln, gegen Hertha, gegen Kaiserslautern, als wir da auf einmal die mit 3-4-1-0 besiegt haben. Also das sind ja auch Siege gewesen, die, von denen ja auch Markus gesprochen hat, die uns dann auch wieder so ein bisschen dran geglaubt haben, boah, vielleicht ist diese Saison ja doch wieder mehr drin, ne, wie anfangs gedacht. Vielleicht können wir doch über den Aufstieg nachdenken bei dieser verrückten Zweitligasaison, wo ja auch punktetechnisch immer noch bis zum 7., 8. Platz immer noch derjenige aufsteigen kann. Ne? Also das Band ist hergestellt. Ich bin optimistisch für die nächste Saison. Man muss ihm vorhalten, es gibt keine Konstanz leider in dieser Saison. Wir haben Spiele gehabt, wo wir, wie gesagt, 3-4-0 gewonnen haben. Dann haben wir jetzt, wie gegen den HSV, wo wir dann auch wieder 4-0 verlieren. Wir brauchen Konstanz für die nächste Saison. Ich erinnere immer wieder gerne an die Saison, als wir aufgestiegen sind. Wir haben nicht hoch jedes Spiel fulminant gewonnen, sondern wir haben wirklich Spiele mit 1-0, 2-1 entschieden und sind somit aufgestiegen und wir brauchen wieder diese Konstanz, ne? Und leider liegt ja auch das Heft dahingehend nicht bei Kohfeldt, wenn es um Verletzungen geht. Das kannst du halt nicht beeinflussen, dass wir 3 Stammspieler haben, unter einer Kreuzbandverletzung eine ganze Saison ausgefallen sind. Das ist ja auch nicht alltäglich. Und zudem Kofeld wieder eine Sommertransferphase bekommen. Das heißt, sie haben jetzt genug Zeit gehabt, beziehungsweise haben jetzt Zeit, entsprechend zu planen für die nächste Saison. Und da kann sich auch Kofeld seine Mannschaft so zusammenstellen, dass er auch seinen taktischen Anforderungen genügt. Und dann werden wir ihn nächste Saison kritischer auch betrachten, weil es dann auch keine Ausreden mehr gibt.
Markus, wie siehst du es? Ist er der Richtige, der tatsächlich den Verein jetzt auch weiterentwickeln kann? Also Übergangssaison, Haken dran. Was muss aus? Also ist er der Richtige? Frage eins. Und zweite Frage dann auch gleich an dich. Wo muss der Verein nach deiner Meinung nach dieser Saison ansetzen? Sportlich, vielleicht ja auch strukturell, aber auf jeden Fall auch personell.
Also ich sage es ganz offen. Ich habe, als die Personale Kofeld auf den Tisch kam, erstmal ein bisschen mich gewundert, habe gedacht, wo kommt der jetzt her? Passt der tatsächlich von seiner Struktur in diesen Verein rein? Gerade nach Lieberknecht, der ja wirklich Darmstadt gelebt hat, wie, ich sag mal, auch ein Dirk Schuster das da in der Zeit gemacht hat. Und da habe ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gezweifelt, aber ich habe gedacht, okay, das ist eine spannende Personalie. Ich finde, dass er sich in dieser Saison auch als Person toll entwickelt hat. Also ich erlebe ihn als Journalist extrem nahbar, sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich. Ganz selten passiert es, dass er so drumherum redet, ja, und auch klare Kante zeigt. Also wenn man ihm kritische Fragen stellt, dann kann er die zulassen. Aber wenn ihm die Frage nicht gefällt oder er sie nicht versteht, beziehungsweise es ganz anders sieht, sagt er das auch sehr klar. Also er ist sehr viel authentischer, als ich das am Anfang für möglich gehalten habe. Ich glaube, sportlich, das hat Jakub völlig zu Recht gesagt, muss man ja auch sehen, er ist natürlich mit einer Mannschaft konfrontiert worden, klingt so negativ, aber er musste mit einer Mannschaft jetzt arbeiten, die er A, nicht mit zusammenstellen konnte und die dann eben auch durch Verletzungspech und ja auch viele Karten und dann einfach Sperren auch sehr, sehr instabil war. Und das ist, wie Jakub völlig zu Recht sagt, jetzt natürlich auch eine Herausforderung. Zum einen, dass er mit Paul Fernie jetzt sich seine Mannschaft zusammenstellen kann, wie er sie für richtig hält. Aber dann muss es eben auch passen. Ja, denn dann muss er zeigen, ob er das tatsächlich umsetzen kann, was er will. Er hat ja gesagt, er will was entwickeln. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man ihm jetzt auch an Zeit mitgeben muss und geben darf. Denn ich glaube, er hat einen guten Plan. Also ich glaube, er ist ein unglaublich guter Stratege. Konstanz ist das eine, wie Jakob gesagt hat, aber, und da muss ich jetzt nochmal eine Lanze für Thorsten Lieberknecht brechen, was mir an seinem Spielstil vor allem gefallen hat, war die hohe Flexibilität. Also es gab Spiele in den Zweitligasaisons vor allem, wo sie manchmal wirklich sich am Boden mit flachen Passspiel durchgedribbelt haben, bis in den Strafraum und dann dort den Abschluss gesucht haben. Aber wenn das nicht funktioniert hat, dann haben sie eben auch lange Bälle schlagen können. Dann haben sie auch mal mit Standards einiges gerissen. Und diese taktische Variabilität, die wünsche ich mir, denn das wird in der zweiten Liga nächstes Jahr, gehen wir mal davon aus, HSV und Köln gehen hoch, dann sind zwei Schwergewichte weg. Aber es kommt ja wahrscheinlich mit Bochum jemand runter, das ist jetzt ja auch kein Fliegenschiss. Ja? Und dann hast du da auch wieder Vereine, die komplett anders spielen, untereinander, du hast völlig verschiedene Mannschaften, auf die du triffst und musst dich da eben taktisch sehr flexibel aufstellen. Und ich glaube, das ist das, was Kofeld jetzt auch zeigen muss, dass er sich da eben mit neuem Personal, was er sich dann ja hoffentlich auch holen kann und darf, dann da auch so seine verschiedenen Spielmöglichkeiten hinlegt. Und weil du das Personelle ansprichst, ja, sportlich habe ich es ja schon gesagt, dann muss er jetzt schauen, dass er da auch eine höhere Variabilität, das wäre das, was ich mir wünsche, auch allein vom Personal her zusammenstellt. Und was den Verein als solchen betrifft, ja, diese Präsidiumswahl war ja auch schon hier viel Thema. Ich will mich da gar nicht groß zu äußern, was jetzt Personen betrifft. Ich habe da gestern auch noch 3-4 Hintergrundgespräche geführt, die, ich sage mal, zumindest spannend sind und die zeigen, dass da sich die Leute sehr, sehr viel Gedanken machen. Was ich glaube, ist, dass jetzt auch da eine Kontinuität, eine Konstanz rein muss und drin bleiben muss. Und ob man jetzt sagt, ja, dann nimmt man einfach das Personal, was sowieso schon da war und macht einfach so weiter oder ob dann eben auch frischer Wind mit reinkommen soll. Ich glaube, es muss jetzt Ruhe in diesem Verein. Es war eine sehr, sehr unruhige Saison mit vielen Unwägbarkeiten und da muss man jetzt aufpassen, dass man da eben nicht von außen oder auch von innen irgendwelche Störgeräusche mit reinbringt, die dann auch auf die Mannschaft abfärben, denn ich glaube, und damit komme ich wieder zu Kohfeldt zurück, wenn der in Ruhe arbeiten kann, dann wird er was Gutes entwickeln.
Und ein Thema, was uns als Lilienfans natürlich extrem gerade auch bewegt, ist der bevorstehende Abschied von Tobi Kempe. Einer, der den Verein ja geprägt hat wie kaum ein zweiter, über viele Jahre, auf aber auch neben dem Platz in der Kabine. Markus, du hast unglaublich viele Spiele auch von ihm begleitet. Gibt es so einen Moment, eine Geschichte, vielleicht ja auch nur einen Satz, den du immer mit Tobi Kempe verbinden wirst?
Ja, aber den gebe ich jetzt nicht hier zum Besten. Das mache ich dann lieber unter 2, 4 oder 6 Augen. Nein, was sehr, sehr schön war, ich habe gestern in der Mixzone Interviews geführt und auf einmal reißt mich jemand von hinten um und sagt, hey Keule, schön dich zu sehen. Und es war Tobi. Also uns verbindet natürlich über die vielen Jahre schon sehr, sehr viel miteinander. Und ja, die besonderen Momente sind eigentlich die jenseits des Platzes immer gewesen mit ihm. Natürlich dieses 1:0, dieser Freistoß gegen St. Pauli, den wird ja niemand vergessen. Ja, den habe ich auch auf meinem Handy drauf, weil ich da an dem Tag gar nicht gearbeitet habe, sondern oben in der Loge saß. Also damals war es noch keine Loge, aber bei den Ehrengästen sitzen durfte. Na klar, ein Wahnsinnsmoment, aber die Feiereien danach waren natürlich noch viel, sag mal, prägender, weil man da eben gemerkt hat, dass das einfach ganz normale Jungs sind, dass die ja auch rechts und links gucken, Familie haben, Freunde haben. Das ist eigentlich so das, was ich auch mit Tobi verbinde, der immer ein extrem nahbarer Spieler war und auch geblieben ist. Und da geht schon eine Identifikationsfigur verloren. Ja, und wenn man dann sieht, was gestern passiert, wenn der zum Aufwärmen hinten an die Torauslinie geht, also das waren ja Kempe-Sprechchöre teilweise. Das zeigt, glaube ich, schon, welchen Stellenwert in diesem Verein er hat. Und ich bin leider beim Schlussspiel gegen Regensburg nicht dabei, beruflich unterwegs. Von daher habe ich da eben gestern auch schon gesagt, das finde ich schon sehr schade, dass ich da nicht dabei sein kann. Aber dann sagt er, ja, ist doch egal, dann trinken wir halt danach irgendwo ein Bier zusammen. Und da freue ich mich jetzt wirklich schon drauf. Und ich habe ihn so gefragt, wie es ihm jetzt geht, ob jetzt auch so ein bisschen, ob er befreit ist, ob die Anspannung abfällt. Und er sagt, ja, ich glaube, wenn es vorbei ist, wenn das letzte Spiel vorbei ist, dann fällt es mal so richtig ab. Er ist noch wirklich voll dabei. Ich glaube, er hätte gerne noch viele, viele Minuten für die 98er gespielt in dieser Saison. Ist jetzt alles ein bisschen anders gekommen, hat er sich, glaube ich, so auch nicht gewünscht. Aber er ist ein Vollblutspieler und wird, glaube ich, auch bis zur letzten Minute. Und ich nehme an, dass er gegen Regensburg dann noch einige Spielminuten bekommen wird. Da wird er wieder alles auf den Platz bringen, so wie wir ihn kennen.
Ja, bevor jetzt bei mir die Tränen kullern, sollten wir die Sendung beenden. Ein wunderbares Schlusswort. Ja, vielen Dank, Markus. Ich wünsche dir auch eine gute Sendung morgen im Heimspiel. Marcel Schuhn, hast du ja gesagt, ist zu Gast. Wer ist noch dabei? Was erwartet uns?
Ja, Philipp Hofmeister wird dabei sein, unser Hörfunkkollege von der ARD. Und wir haben tatsächlich Schwerpunkt Darmstadt 98 und Marcel Schuhn. Natürlich werden wir auch über die Eintracht reden, denn es kann ja sein, dass die heute Abend sogar die Champions League fix machen können. Und werden wir natürlich auch begleiten. Aber wir, das darf ich schon mal sagen, haben einen wunderbaren Dreh zu Marcel Schuhn. Ich möchte wirklich nicht viel verraten, aber allein dieser Beitrag, den Florian Nass, der auch gestern für die ARD, also für die Sportschau das Stück gemacht hat, allein dieser Beitrag wird es schon wert sein, sich die Sendung anzuschauen. Es sind ganz, ganz tolle Bilder dabei, freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, also wir werden mit Marcel, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, glaube ich auch schonungslos diese Saison analysieren. Ich glaube, er wird uns da auch sehr, sehr viel Sachen erzählen, die man so vielleicht auch noch nicht wusste oder gehört hat, die Saison. Ich freue mich tierisch auf diese Sendung morgen. Also wer Bock hat, ab 20 Uhr ungefähr auf YouTube und dann ab 21 Uhr im HR-Fernsehen.
Na gut, wir schauen auf jeden Fall. Vielen Dank auch dir, Jakob, für deine Zeit und natürlich auch danke an unsere Community und an die Zuseher und Zuhörer, die wir immer haben. Und es ist echt schön, wie ihr uns auch mal wieder Feedback gebt. Auch gestern am Stadion, meine Güte, wie oft ich angesprochen wurde. Das geht runter wie Öl, sage ich ganz ehrlich. Und das tut gut und es macht uns auch allen sehr viel Spaß. Und ich finde es auch toll, wenn so Spitzengäste wie du heute, Markus, dabei sind. Dann erfährt man dann doch nochmal so ein paar Insights. Echt super, prima. Vielen Dank dann allen Lilienfans. Eine tolle Woche und wir hören und sehen uns nach dem FCK-Spiel. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor.